Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
Wir mischen uns in den Bundestagswahlkampf ein. Mit dieser Botschaft ging Christiane Benner, die erste Vorsitzende der IG Metall, an die Öffentlichkeit. Und das war im letzten Jahr. Und wir sind jetzt in unserem ersten Podcast in 2025. Und was ist dann besser als den ersten Podcast mit der ersten Vorsitzenden zu beginnen? Christiane, schön, dass du da bist.
Ja, Daniel, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, ich meine, wir reden ja öfters miteinander, jetzt allerdings so, dass die Kolleginnen und Kollegen mithören dürfen. Und wir machen das ja in einer Zeit, die ja sehr aufregend ist. Wir starten jetzt in die Bundestagswahl. Die Auseinandersetzung in den Betrieben nehmen zu und wir müssen viel für die Zukunft tun. Was hast du denn jetzt in der Zeit zwischen den Jahren gemacht, wie man so sagt? Hast du ein bisschen entspannen können?
Ja, habe ich. Also das war auch absolut notwendig nach dem letzten Jahr und ich glaube, es ging uns allen so.
Ja, ich war auch froh, dass wir ein bisschen unterwegs waren und ein bisschen Abstand hatten. Aber
Wechsel, ja, das war gut.
Da muss man ran sozusagen. Die Frage, die wir bearbeiten wollen, ist ja Bundestagswahl. Wie überraschend war das für dich, dass wir jetzt Neuwahlen dann im November bekommen haben? Hast du damit stark gerechnet oder war das dann doch, wie es dann ausgesprochen war, wo du gedacht hast, oh, das kommt jetzt doch schnell?
Ich meine, es lag ja irgendwie in der Luft und die Gerüchte hat es ja vorher gegeben. Und es war ja immer mal, muss man sagen, auch von den Zeitungen war ja so, schafft die Ampel das noch, funktioniert das eigentlich noch zusammen? Weil sich so die Unterschiede, gerade der marktliberale Kurs der FDP und ich sag mal eher so ein bisschen das steuernde, planende Wollen von der SPD und zum Teil von den Grünen, da haben sich ja doch Widersprüche aufgetan. Und ich glaube, es ging echt vielen so, dass die gedacht haben, hey, okay, zum Glück, das ist jetzt vorbei.
Ja, und ein bisschen ja auch die Enttäuschung über, was Politik eben nicht gestaltet, weil das war ja auch nach der Entscheidung über den Klimatransformationsfonds, das war ja 2023, wo gesagt worden ist, die 60 Milliarden, die da eingestellt worden sind, die dürft ihr so nicht mehr benutzen. Seitdem muss man ja feststellen, hat diese Koalition ja auch nicht mehr funktioniert.
Nee, es war eine absolute Blockadepolitik. Und deswegen ist das schon echt bedauerlich, dass dann ja auch als das Ende der Koalition war, wir eigentlich noch hätten wichtige Entscheidungen im letzten Jahr treffen müssen. Ich bin der Meinung, wir haben keine Zeit zu warten. Siehe das ganze Thema der Energiekosten, Unterstützung auch der Automobilindustrie. Da hätten eigentlich noch Dinge entschieden werden müssen im Dezember. Deswegen ist es Zeit, dass es Neuwahlen gibt. Und dass wir jetzt, heißt es, glaube ich, echt nach vorne gucken, weil wir haben echt keine Zeit zu verlieren.
Wir waren relativ schnell. Ihr habt im Dezember schon im Vorstand die Themen für die Bundestagswahl beschlossen, waren auch schnell in der Öffentlichkeit, gab auch ein positives, ja, zumindest eine große Berichterstattung. IG Metall mischt sich ein. Wie wichtig ist es, dass die IG Metall klare Position für die Bundestagswahl ist? Du bist ja auch viel in Berlin auf politischer Ebene unterwegs. Wie werden wir da wahrgenommen?
Vor allem bin ich auch sehr viel in unterschiedlichen Regionen vor Ort unterwegs und in den Betrieben. Und ich glaube, es war ganz wichtig, dass wir schon am Anfang des letzten Jahres uns mit unserem 11-Punkte-Plan für ein modernes, innovatives Industrieland Deutschland auf den Weg gemacht haben. Und es hat uns dann in die Situation versetzt, dass wir sehr schnell das dann auch in unsere Metallforderungen gießen konnten Richtung Politik. Und das war gut. Wir waren inhaltlich gut vorbereitet und waren da relativ schnell handlungsfähig, um das dann wieder zusammenzufassen. Und Daniel, wir haben echt, auch Jürgen Kerner und ich, auch Hans-Jürgen, wir haben wirklich massiv gerade auf diese Themen gedrungen, Industriepolitik, da wirklich Investitionen auch zu machen und jetzt auch Verlängerung der Kurzarbeit durchzusetzen auf 24 Monate, weil wir einfach sehen, wie die Situation in vielen unserer Betriebe ist. Und das ist schon ärgerlich, weil wir waren in Berlin unterwegs. Es war kein Erkenntnisproblem, es war ein Umsetzungsproblem und das muss sich dringend ändern.
Ich glaube, das ist wirklich das, was auch viele Kolleginnen und Kollegen ärgert. Ich erinnere mich an eine Vorstandssitzung, wo die Kollegen berichtet haben und wo man wirklich auch aus den Betrieben, nicht, der Politiker, die Politikerin kommt in den Betrieb, sagt, ja, hören wir alles, verstehen wir alles und dann sind sie weg und in der Frage der Umsetzung ist nichts passiert.
Ganz genau.
Was muss passieren, wenn du jetzt dir die Bundestagswahl so ausgehen lassen könntest, wie du sie dir vorstellst, nicht von den Parteien her, sondern von den Inhalten. Was wäre der Punkt, wo du sagst, das muss als erstes?
Klarer Fokus auf Industriepolitik, um das konkreter zu machen. dass es ein Verständnis davon gibt und dann auch eine Umsetzung, dass wir Investitionen brauchen. Das eine Thema ist unsere Infrastruktur, das alles, was wir so täglich merken, Kitas, Bildung, Schiene, Straßen, Brücken, aber auch die Infrastrukturen, also das heißt auch zum Beispiel Wasserstoffnetze, damit wir diesen ganzen Wandel schaffen Richtung Klimaneutralität. Wir haben da Vorgaben und wissen, dass das auch wichtig ist, dass wir die erreichen, dass wir die erfüllen, weil das Thema Klimawandel hört ja nicht auf, nur weil wir ein Ende der Koalition hatten. Das heißt, an der Stelle wirklich jetzt beherzte Investitionen. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, wie sieht ein starker Sozialstaat aus? Wir wollen endlich eine Politik, die auch für unsere Industriearbeiter, für unsere Beschäftigten zeigt, wir sehen, vor welchen Herausforderungen er gerade steckt. Das ist wichtig. Und ich habe so das Gefühl, also ich kriege das so mit auf Landesebene, so Ministerpräsidenten, Kommunalpolitiker, die sind da manchmal besser unterwegs. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr gesehen haben, was Berlin für sie macht. Und das muss sich dringend ändern. Und dieses Thema Zukunftsinvestitionen, sichere Beschäftigung, aber keine soziale Spaltung in diesem Land. Das würde ich jetzt mal so im ersten Punkt, wir werden ja sicherlich noch über ein paar Inhalte reden, das sind so die ersten Punkte, die ich sehen würde. Da hoffe ich, dass der Wahlkampf auch weiter so geführt wird. Und da gibt es ja ab und zu schrille Töne. Ich finde, es darf nicht sein. Nämlich, dass man sagt, jetzt gegen Bürgergeldempfänger, gegen Migranten, Migrantinnen, sondern für eine stabile Industrie, für gute Arbeit.
Ich glaube, was ja auch viele immer nicht verstehen, ist ja, dass die Industrie ja auch eine hohe Bedeutung für die Gesellschaft insgesamt hat. Also es geht uns gar nicht darum, nur für den weißen, männlichen Industriearbeiter, dessen Arbeitsplatz zu retten und nach vorne zu bringen. Sondern es geht ja auch um die Frage, welchen Wohlstand können wir uns im Land leisten? Ich meine, ne, wir an der Küste haben wir 4,5 Bundesländer und wir wissen zum Beispiel, Schleswig-Holstein ist auch aufgrund der geringen Industriedichte, die wir da haben, der Lohnkeller in den westdeutschen Bundesländern und Mecklenburg-Vorpommern genauso. Das heißt, wer auch eine wirtschaftliche, gute Stabilität in der Region will, der kommt an Industrie nicht vorbei. Und manchmal habe ich so dieses Gefühl, nämlich die Debatten bei uns sehe oder auch so bundesweit, dass so manche so debattieren, ja jetzt, ne, denen ging es ja so gut, jetzt erwischt die auch mal und gar nicht selber zu verstehen, dass sie sich damit selber den Ast abschneiden, auf dem sie selber sitzen, weil auch kein Handwerker, kein Bäcker, keine Schule funktioniert, wenn Industrie nicht immer mehr sozusagen zurückzieht.
Ja, das hieß ganz böse mal Arbeiterelite, ist nicht günstig, der Ausdruck. Und ich will hier auch ganz bewusst unsere Handwerker und Handwerkerkolleginnen ansprechen, Kolleginnen und Kollegen auch aus kleineren Bereichen. Und wir fokussieren ja nicht nur oder wir konzentrieren uns ja nicht nur wirklich auf die großen Tanker in der Industrie, sondern wir haben Regionen in Deutschland, auch beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir ganze Regionen, da sind nur kleinere Unternehmen. Also da bin ich mit 300 Unternehmen gut bestückt. Und IG Metall ist unser Job, die Arbeit so zu machen, dass alles stabil bleibt. Und wie du sagst, da ist natürlich die Industrie und gerade die Automobilindustrie, das ist schon eine Herzkammer unserer Industrie. Und daran hängt ganz viel auch in den Regionen. Und das geht bisher zu den Ingenieurdienstleistern. Die fallen uns ganz oft durch, also eigentlich der IG Metall nicht, aber die fallen in der öffentlichen Debatte auch durchs Rost. Aber wir haben das gleich gemerkt bei dem Thema VW-Krise, dass da in der Region Wolfsburg, ich sage mal, ob es IAV, ob es Bertrand, ob es Capgemini, ob es diese Unternehmen waren, da hat es dann zu Hunderten auf einmal Entlassungen gegeben, beziehungsweise wirklich Sozialpläne, Interessenausgleiche. Und du merkst, was dann die Folgewirkung
ist. Ja, der Rattenschwanz, der quasi sozusagen da immer länger wird, je genauer man hinguckt.
So ist es. Und wir haben ja 8,5 Millionen Industriebeschäftigte in Deutschland. Und deswegen ist diese Industrie, das ist wichtig und deswegen braucht es genau da die Investitionen, dass wir überlegen, es ist schwierig, auch wegen der Situation in China. Wir wissen noch nicht genau, jetzt ist Trump wird ja dann ab 21. oder 20.01. im Amt sein. Wie die reagieren mit ihren Zöllen und mit ihrer Industriepolitik. Trump hat angekündigt, die Energiepreise noch mal weiter senken zu wollen. damit auch Investitionen anzuziehen. Das heißt, wir müssen dringend für unsere energieintensiven Unternehmen an das Thema der Netzentgelte, der Energiepreise dran, damit wir wettbewerbsfähig werden. Das ist für die Unternehmen sehr wichtig, damit wir auch eine Chance haben, uns nach vorne zu entwickeln und da, ich mach's mal platt, grünen Stahl zu produzieren, da überhaupt vorwärts zu kommen an der Stelle. Und wenn die Politik da nichts ändert nach dem 23.02., werden wir dort existenzielle Probleme bekommen. Und das haut in einigen Regionen stark rein. Und dann haben wir da eine Deindustrialisierung. Das werden wir als IG Metall nicht akzeptieren.
Strompreise, Energiepreise ist also eins der großen Themen, wo Politik liefern muss. Unsere Forderung ist ja ein Brückenstrompreis, ein Industriestrompreis. Kannst du da nochmal genauer sagen, was da die Vorstellung, du hast gerade schon Netzentgelt gesagt, wo ungefähr müsste das liegen, der Strompreis am Ende?
Ich will es vielleicht erstmal für alle Hörer und Hörerinnen einfach erklären.
Das ist meine Aufgabe hier immer, der einfache Erklärer.
Ja, das ist wohl wahr, der Erklärbär. Oh. Wir machen eine Erklärbärin. Wir werden ein neues Netz aufbauen müssen. Stromnetz, Wasserstoffnetz, Versorgungsnetze, damit wir das ganze Thema Klimaneutralität, damit wir das hinbekommen. Und da gibt es gute Pläne. Also man kann sich das irgendwie vorstellen wie so ein Puzzle, wo es jetzt so einzelne Stücke gibt, aber es gibt noch kein ganzes Bild. So, und diese Kosten für den Aufbau dieser Infrastruktur, da ist die Frage, wird es auf die Unternehmen umgelegt oder sagen wir, das sind alles Regulationen, das sind alles Vorgaben auch von Brüssel, von der EU, und da sehen wir, das ist eine staatliche Aufgabe, da reinzugehen. Und wenn wir diese Kosten für diese Übertragungsnetze nicht rausnehmen aus den Kosten für die Unternehmen, werden die Unternehmen nicht wettbewerbsfähig. Werden, bleiben, wie auch immer.
Es kommt ja
auch. Und dann kommen noch die Energiekosten, kommen dann noch dazu. Wir haben ja jetzt auch noch mal die CO2-Abgabe seit Januar. Und das heißt, das summiert sich. Und wir haben Rechnungen von den energieintensiven Unternehmen. Und die haben wir, sorry, aber über ungefähr 18 Monate der Politik auch vorgelegt. Das heißt, die kennen das alles, dass die dann an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das ist ja der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die müssen ja unglaublich investieren, damit sie von ihren bisherigen Hochöfen, also im Stahlbereich Kohle, die mit Kohle betrieben werden, die Hochöfen, umgestellt werden auf Direktreduktionsanlagen. So, und das heißt, das sind ja schon enorme Investitionen in Milliardenhöhe. Und wenn dann da noch die Energiekosten dazukommen, durch diese Netzentgeltkosten, dann haben die Unternehmen keine Chance. Und ich finde, grünen Stahl aus China keine Alternative. Erstmal nicht ökologisch, aber zum Zweiten, dort wird einfach zu schlechteren Umweltstandards, Sozialbedingungen, Menschenrechtsbedingungen produziert. Und deswegen bin ich dafür, ein Bild nach vorne zu entwickeln, was wir hier in Deutschland und in Europa wollen. Und dass wir uns da stärken und dass wir jetzt hier nicht alles deindustrialisieren und die Strukturen kaputt machen, weil die kriege ich auch nicht mehr aufgebaut. Deutschland hat die Chance. Wir haben so schlaue Beschäftigte in unseren Betrieben. Wir haben eine super duale Ausbildung. Wir haben Know-how, wir sind innovativ. Aber wir müssen das besser, wir wollen das besser zusammenbinden, um ein Bild davon, also da die Politik zu fordern, lasst uns zusammen mit unseren Ideen, die wir auch im 11-Punkte-Plan haben, nach vorne gehen und sagen, wie wir gute, qualifizierte, innovative Arbeit in den Regionen für die Beschäftigten absichern wollen.
Und für uns ist es ja auch so, dass wir von einer Brücke reden. Das heißt, die Ersparnisse, die du gesagt hast, sollen so lange da sein, bis der grüne Strom so günstig, die Netze da sind, dass wir auch da, ich sag's mal, wettbewerbsfähige Marktpreise beim Strom haben. Und der zweite Punkt ist ja auch, dass wir sagen, da wo die Unterstützung läuft, dass das eben auch Zusagen gibt, dass auch Beschäftigung hier gehalten wird. Weil klar ist ja auch, dass wenn der Staat Firmen unterstützt, dann haben unsere Kollegen und Kolleginnen ja, glaube ich, auch einen zu rechten Anspruch zu sagen, dann müssen auch Arbeitsplätze damit gesichert. Wir dürfen die Arbeitgeber ja auch nicht aus der Verantwortung lassen.
Weil das sind ja auch unsere Steuergelder. Das sind die Steuergelder von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und da müssen wir schon zeigen, das geht dann auch in gute Arbeit. Und ich sage mal, ein weiterer Job wäre wirklich auch das Gesetz jetzt für eine stärkere Tarifbindung auf den Weg zu bringen. Das hatten wir durchs Kabinett im Dezember oder im November. Auch auf einem Weg zu sagen, wie bekommen wir eine höhere Tarifbindung? Wir haben ja da eine Vorgabe auch aus Brüssel mit den 80% Tarifbindung. Das war gut, also auch wenn wir uns mehr gewünscht hätten. Und das ist schon auch ein Thema, was wir angehen sollten.
Und dann und schön im Norden ist auch all das, was wir für günstigen Strom natürlich auch verbunden mit der Frage von Windindustrie. Das ist auch ein Wachstummotor hier im Norden, das ist auch die Offshore-Industrie. Also das heißt, auch für uns stecken ja auch Arbeitsplätze, Chancen direkt in der regionalen Arbeit vor Ort sozusagen mit dazu. Von daher dürfen wir da gar nicht nachlassen. Und was einen ja ärgert, sind dann so Debatten über Friedrich Merz oder andere, die dann sagen, das ist eine Übergangstechnologie und das ist ja hässlich. Im Gegensatz, wir brauchen mehr Erneuerbare, müssen da mehr. Und diese mehr von, wir bauen jetzt mal Atomkraftwerke oder wir machen andere Themen, das ist sozusagen Hirngespinst. Also das ist das, was einen so ärgert, wo du sagst, Leute, ne, der Markt, das ist ihm so wichtig, der Markt soll funktionieren und gleichzeitig durch solche unbedachten Äußerungen einfach dann wieder sozusagen den Unterricht zu stören, weil jetzt dann wieder eine Unsicherheit in diesem Markt ist. Macht die Politik denn weiter den Weg der Erneuerbaren oder nicht? Also diese Beständigkeit ist in Politik ja genauso wichtig.
Ja. Und die Unternehmen brauchen Planungssicherheit und unsere Beschäftigten auch. Und ich will mal sagen, ihr habt ja hier oben an der Küste bei Vestas 123 Tage, ja. Jawohl, um die Tarifbindung gekämpft. Und und das sind ja dann für uns auch Zukunftsbranchen, die wollen wir tarifieren, da wollen wir gute Arbeit. Und wir brauchen das für den Umbau. Und in Atomkraftwerke, das ist auch sehr, finde ich, gefährlich, wenn immer wieder gesagt wird von Politikern, das meinen ja zum Glück nicht viele, sondern wenige, die sagen, man sollte jetzt wieder mit der Atomenergie anfangen, mit Atomkraftwerken. Das geht überhaupt nicht. Also wir würden viel zu lange brauchen, das hochzufahren, wieder zu bauen. Es gibt ja jetzt gerade Rückbauten. Und wir sind definitiv auf dem Kurs davon weg. Und ich will nur sagen, wir hatten zum Jahresende 2024 65% Energie aus erneuerbaren Energien. Das heißt, da das Ziel zu erreichen, das ist gar nicht unrealistisch. Die Frage ist dann wirklich das der Kosten. Und das kann der Markt nicht frei regeln. Und ich will mal sagen, auch Industrien wie China und die USA, ich meine, USA ist ja das Hochland des Kapitalismus, die greifen extrem in Marktmechanismen ein. Da ist überhaupt nichts mit freiem Markt. Und in China schon gar nicht. Also da werden ja zum Teil Autos unterhalb von Herstellkosten werden jetzt in die Märkte gedrückt. Und so ist das fairer Wettbewerb. Gar nicht mehr.
Nein, und deswegen brauchen wir ja auch einen Staat, der in der Lage ist zu finanzieren. Und dann sind wir sofort in zwei Sachen. Das eine ist die Frage, was ist eine gerechte Steuerpolitik? Wir beide sind gerade ein bisschen durch Hamburg gelaufen und haben Wohnungen gesehen, wo wir sagen, Stichwort Vermögensteuer, da könnte nach vorne raus, glaube ich, wir haben sie nur von außen gesehen, dass da keiner an der Alster spazieren gegangen. Also ich glaube, diese Frage von gerechten Steuern, das ist auch ein Thema, was wir als IG Metall immer wieder debattieren. Wir brauchen ein besseres, gerechteres Steuersystem.
Absolut. Und auch das ist ja in unseren Metallforderungen drin und auch in unserem 11-Punkte-Plan. Also die Metallforderungen gehen ja eher Richtung Politik. In unserem 11-Punkte-Plan für ein innovatives, modernes Industrieland Deutschland, da sind die Punkte auch drin, wo wir gesagt haben, warum soll man nicht die Reichsten 1% mit einer anderen Steuer belegen. Also ich sag mal, da ist ja wirklich noch Luft nach oben, wo man auch sagen kann, man kann was auf der Einnahmeseite verändern. Ja, auch das ist eine klare Forderung.
Also und unsere Papiere legen wir natürlich noch ab, findet ihr sowieso auf unserer Homepage, aber auch in den Notizen zu dieser Ausgabe. Schaut da rein. Viele Informationen im Detail. Ja, aber das eine ist eine gerechte Steuer. Auf der anderen Seite brauchen wir auch einen handlungsfähigen Staat. Wir haben viel debattiert über das Thema Schuldenbremse. Siehst du eine Möglichkeit, dass es da eine Reform der Schuldenbremse gibt mit und nach der Bundestagswahl?
Ja, ich sehe eine Chance, weil die neue Regierung, wie auch immer sie zusammengesetzt sein wird, sehen wird, dass das, was an Investitionen zu stemmen ist, nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert werden kann. Wir haben ja schon Sondervermögen gehabt, was das Thema Bundeswehr anbelangt und Ukraine-Hilfe. Und wir haben eine außergewöhnliche Situation. Zum einen durch den Krieg, zum zweiten aber auch durch den Umbau, den wir eben diskutiert haben die ganze Zeit. Das heißt, wir müssen an das Thema Schuldenbremse dran. Wir brauchen eine Reform. Ich will nur sagen, wir haben ja echt viel Unterstützung von ganz prominenter Seite. Es gibt ja wenige, die behaupten, man könne das Thema unberührt lassen. Also wir haben eine 2/3-Mehrheit im Bundestag, deswegen wäre das ja nicht mehrheitsfähig gewesen. Wobei man auch sagen muss, dass die SPD auch lange gebraucht hat, bis sie aus dem Quark gekommen ist bei dem Thema. Das war unter dem ganzen Thema auch mit FDP und der Druck und dass der Christian Lindner das never ever mitgemacht hätte. Aber wir hätten die Mehrheiten einfach nicht gekriegt. Und deswegen müssen wir an das Thema dran, weil wir Investitionen brauchen. Will nur sagen, unser eigenes Institut für Makroökonomie, also IMK von der Hans-Böckler-Stiftung, die haben das ja zusammen mit dem Institut der deutschen Wirtschaft mal so auf 600 Milliarden ungefähr gerechnet. Es gibt aber auch Rechnungen, die gehen in Richtung einer Billion. Also 600 Milliarden, das ist dann schon gerechnet auf 10 Jahre. Das ist immer auf 10 Jahre gerechnet, weil wir so lange brauchen werden, bis wir diesen ganzen Umbau mit den neuen Strukturen, was wir alleine in die Schiene brauchen, das hilft ja dann auch für die Klimaneutralität. Und wir wollen ja auch Züge, die pünktlich fahren. So, das heißt, da ist einfach vieles erforderlich und es muss meiner Meinung nach, uns fehlt die Fantasie, wie man das aus dem laufenden Haushalt machen soll. Weil auch von der Sicherheit her werden wir ja Konsequenzen ziehen müssen, was die USA anbelangt und was die Erfahrung mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine anbelangt. Das heißt, da werden wir nachlegen.
Nee, und es ärgert ja einen so dieser ganze populistische Kram, nach dem Motto, wir haben zu viele Schulden oder die nächste Generation, die muss das alles bezahlen. Also im Endeffekt, ich meine, ja, wir haben Schulen, da würde, wenn ein Arbeitssicherheitskollege sich die Toilette angucken würde, dann müsste diese Schule eigentlich gesperrt werden oder Klassenräume oder ähnliches, weil wir, da würden wir keine Beschäftigung zulassen. Da ist unsere Zukunft, unsere Kinder und Enkel, müssen darunter sozusagen die Grundlage für ihr weiteres Leben legen, nämlich die Frage, was ist ihre Schulbildung? Ja, auch für solche Sachen brauchen wir Investitionen und was man ja auch nicht vergessen darf, diese Summen, die du sagst, das ist ja der Teil, den wir öffentlich sozusagen investieren, dazu sollen und müssen ja auch noch private Investitionen kommen. Also es ist ja gar nicht der Punkt, dem Motto, der Staat soll alles zahlen, aber es gibt gewisse Bereiche, da ist er gefordert. Aber natürlich sind auch die Unternehmen gefordert. Deswegen ist ja auch interessant, dass der BDI, also der Bund der Industrie, ja auch selber auch solche hohen Zahlen auflegt und sagt, natürlich, zwei Drittel, sagt er, ist die private Investition, ein Drittel ist eben auch staatlich. Also wir müssen uns da entscheiden, wollen wir eine zukunftsfähige Gesellschaft, dann geht das nur über Investitionen und jedes Unternehmen nimmt für Investitionen eben auch Fremdkapital auf, das gehört dazu.
Richtig, und du hast jetzt ja gerade auf das Thema der Schulen dich bezogen als Beispiel, aber wenn du dir mal anschaust, was perspektivisch durch Umweltschäden an öffentlichen Verpflichtungen auf uns zukommen wird, ist es ja auch zu kurz zu Sprung zu sagen, ich hinterlasse meiner nachfolgenden Generation keine Schulden. Der Klimarat hat allein 900 Milliarden Kosten für dieses ganze Thema der Klimaveränderung und Aufheizung der Städte und Hochwasserüberflutung alleine mal festgelegt oder diagnostiziert und prognostiziert als Summe. Das heißt, das ist eine sehr unehrliche Debatte. Und ich finde, wir müssten auch noch mal schauen, da braucht es ein bisschen Kreativität, aber wie kriegen wir auch noch mal private Investitionen ein Stück gebündelt? Da gibt es so Ideen mit einem Deutschlandfonds. Es ist ja irgendwie nicht so, dass es nicht genug Geld gäbe. So, sondern man muss ja irgendwie gucken, wie kriegt man das an die Stellen, wo man es für Investitionen braucht. Und damit die vor allem halt in Deutschland und Europa stattfinden und nicht ins Ausland gehen. Weil es wird ja investiert, aber zu wenig in Deutschland. Und da kann man schon nochmal gucken, da muss ich sagen, stimme ich auch einigen Arbeitgebern zu. Also mit dem Thema Genehmigungsverfahren, Bürokratie, aber sage ich mal, okay, geschenkt, macht halt auch mal eure Unternehmen ein bisschen schlanker. Also da gibt es ja auch ganz oft in Großunternehmen Bürokratie, die man abbauen könnte und Hierarchien. Also das sind so mal Themen, da kann man auch zusammen losmarschieren Richtung Politik. Ist alles
ja, ich glaube.
Weißt du? Aber weil es braucht wieder so einen neuen Spirit, glaube ich. Und dass wir da, wo wir auch so Innovationsideen haben. Meine Güte, ich meine, warum gehen Quantencomputer, werden angesiedelt in NRW, die TU München, ja, da wird riesig investiert, auch von SAP, von Bayern, in Quantencomputer, in die ganzen Sachen, die ich brauche für künstliche Intelligenz. Also wir haben noch so viel Potenziale, die dann auch gut nutzbar wären für Industriearbeitsplätze, um die auch, ich sag mal, wettbewerbsfähiger zu machen. Also deswegen, das ärgert mich so, weil es sind so viele Chancen da drin und es wird so runtergeredet.
Ja, weil wir ja auch in so einer zugespitzten Debatte sind. Ich glaube, da mache ich mir jetzt viele Sorgen in dieser Frage von, wenn Politik am Ende des Tages immer nur gegeneinander läuft und diese Frage, das Richtige gemeinsam zu machen, gar keine Rolle mehr spielt. Und wir sehen das ja in der Tarifpolitik. Wir haben ja den Tarifabschluss gemacht. Und ich sage es mal so, behaupte immer, viele Journalisten wissen gar nicht, was wir geregelt haben. Aber die haben gesagt, Entschuldigung, da haben sich zwei so gestritten. Und am Ende sind sie in der Lage, einen Kompromiss zu machen. Und warum gelingt das eigentlich in der Politik nicht? Und wenn wir es jetzt nicht schaffen in der mit der neuen Regierung, vielleicht ist das in Wahlkampfzeiten zu optimistisch gedacht, aber mindestens danach auch wieder einen Bund der Demokraten zu haben, wo man sagt, es gibt gewisse Sachen, die macht man auch zusammen. Dann mache ich mir eher noch mal Sorgen, dass was 2029 folgende kommt. Also wir sind jetzt in der Phase, wo wir diese Gesellschaft zusammenhalten müssen. Und die Themen, die wir bewegen, heißen eben auf der einen Seite ökonomisch nach vorne gehen, aber sozial die Kolleginnen und Kollegen auch zusammenhalten. Das ist das, was wir, glaube ich, auch über die Bundestagswahl hinaus mit den politischen Parteien und auch mit den Arbeitgebern gemeinsam schaffen müssen.
Daniel, ich hoffe, dass diejenigen, die da ans Ruder kommen, sich dessen jetzt schon bewusst sind. Also wenn das so weitergeht mit sich bekriegen und spalten und gegeneinander, dann finde ich, dann haben es die, die da ins Amt gewählt werden, eigentlich nicht verdient. Ja. Das geht nicht. Also ich denke, das müssen ja auch Lehren gezogen werden aus dem, warum es nicht so geklappt hat.
Und ich würde behaupten, in der heutigen Zeit mindestens 80% unserer Gesellschaft möchte eigentlich am Ende des Tages einen guten Konsens haben und würden damit auch okay sein. Die wollen, dass du sehen, dass du eine Haltung hast, dass für ein Thema Streit ist, gar keine Frage. Aber dieser Punkt, ihr streitet euch nie und kommt nie zu einem gemeinsamen guten Ergebnis, das macht einfach Politikverdrossenheit und da muss sich was ändern.
Ja, und ich finde, die Bürger und Bürgerinnen und unsere Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen haben den Anspruch, dass Politik funktioniert. Also es geht ja nicht darum, am Ende irgendwie, Hauptsache es gibt keinen Streit und wir deregulieren oder machen jetzt mal eine kollektive Arbeitszeitverlängerung ohne Entgeltausgleich. Das ist, glaube ich, nicht unser Punkt, da sind wir sehr klar. Ich fände es, mein Anspruch wäre, ist ja, Politik ist auch gut, wenn man sie eigentlich nicht merkt. Also wenn man einfach sagt, die bringen Sachen aufs Gleis, sodass unsere Kolleginnen und Kollegen auch mal wieder einen funktionierenden Alltag haben. Und es fängt an mit Schulausfallzeiten, mit zu wenig Kita-Plätzen, mit Krankenhäusern, die in ihrer Umgebung geschlossen werden. Das sind ja Probleme des Alltags. Weißt du, und deswegen mache ich mir da schon Sorgen, weil unsere Kolleginnen und Kollegen so ganz konkret da Themen haben. Dann haben wir Arbeitsplatzgefährdung in den Unternehmen, weil es irgendwie keinen guten Ausblick gibt, wie das beschäftigungsmäßig weitergeht. Und dann ist das schon sehr anstrengend. Und ich finde, es ist unser Job als IG Metall, zu sagen, hier, wir stehen dafür, wir treten mit diesen Forderungen für gute Arbeit, für starke Industrie. Das vertreten wir und wir kämpfen da auch in den Regionen. Also das machen ja viele, die sind super motiviert und setzen sich für ihre Interessen ein. Auf der anderen Seite, finde ich, können die Kolleginnen und Kollegen von der Politik erwarten, dass ihr Leben ein Stück funktioniert und dass es dann da die Rahmungen gibt in diesen anspruchsvollen Zeiten, dass sie einfach eine Chance haben, dass ihr Arbeitsplatz weiter sicher ist und dass auch sie selbst eine Zukunft in der Region und in dem Unternehmen haben. Und das sind solche Herausforderungen, die kann ich zum Teil auch einzelbetrieblich gar nicht mehr lösen. Das ist die neue Qualität. Weißt du, früher mal so abweichende Tarifverträge gemacht, bisschen Pforzheim, mal einmal aufs Weihnachtsgeld verzichtet oder so. Aber das ist inzwischen eine ganz andere Nummer.
Nee, und es muss ja auch, wie du sagst, regional sein. Was nützt mir das im Saarland, wenn da die Arbeitsplätze sozusagen in der Verbrennerindustrie sozusagen verloren gehen und sozusagen da an der Küste entsteht irgendwie eine neue Chance.
Oder in Dresden,
irgendwie 800 Kilometer. Also wir müssen schon gucken, dass wir es regional halten. Wir sind jetzt im Januar, wir mischen uns ein in den Bundestagswahl.
Absolut.
Die zweite Frage ist 23. Februar, dann machen wir alles fertig und zu sagen, oh, gucken wir mal, wie es ausgeht oder geht's weiter?
Ja, sicher geht's weiter. Also ich glaube sowieso, dass das ganze Thema Gestaltung von Industriearbeit, Sicherung, also dann mit den Auswirkungen auch auf Handwerk, auf die ganzen anderen Bereiche, das wird uns die nächsten 2 Jahre, wird das der Schwerpunkt werden unserer Arbeit. Geht gar nicht anders, weil so schnell funktioniert es nicht und die Anforderungen bleiben ja da. Denkt man nur ans Thema Elektromobilität, Automobilindustrie. Da müssen definitiv Weichen gestellt werden. Der 23., dann haben wir eine Klarheit, wer am Ruder ist. Egal, wer es ist, wir werden ihn, sie alle mit unseren Forderungen weiter malträtieren, wollte ich gerade sagen, quälen, konfrontieren. Und ich glaube, da wird nichts von alleine gut. wir können das nur mit unserer Kraft machen und deshalb wollen wir nochmal einen starken Einfluss da nehmen auf die Koalitionsverhandlungen. Und deswegen rufen wir zu einem Aktionstag auf. 15.3.
15. März. Ja. Das heißt, das erste Ziel ist, die Bundestagswahl, ja, Menschen an die Urne zu bringen, ihr Kreuz zu machen
für die Stelle,
Zukunft bitte, sozusagen. Auf jeden Fall nicht für Parteien, die gegen die Demokratie und gegen die Kolleginnen und Kollegen sind.
Lösung haben.
Aber nach vorne raus, der nächste Schritt ist dann noch zu sagen, egal wer dann die Regierung stellt. Wir haben auch weitere Forderungen für die Zukunftsgestaltung und da rufen wir in 5 Städten bundesweit zu gemeinsamen Aktionstag auf.
Ja, wir machen einen Aktionstag an 5 verschiedenen Orten. Dein Arbeitsplatz, unsere Zukunft, unsere Industrie, und wollen mehrere 10.000 gewinnen. Sieht auch gut aus. Und wir fangen im Süden an, fangen wir mit Stuttgart, Leipzig, Hannover,
Frankfurt
haben wir und Köln.
Ja.
Und da werden wir logischerweise dann bezirksübergreifend logischerweise reisen müssen. Und so ist das auch verabredet, haben da eine gute Stimmung. Und ich will echt mal sagen, es waren auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben, die gesagt haben, hey, mach da mal was, das muss mal auch raus. Also wir wollen es auch mal auf die Straße tragen. Wir haben uns dann gegen was Zentrales entschieden in Berlin beispielsweise, weil da musst du ja alleine schon mal mit irgendwie 1 Million aufschlagen, damit du da überhaupt wahrgenommen wirst. Da wären 100.000 viel zu wenig. Und wir haben gesagt, wir wollen da bleiben, wo die Krisenherde auch sind. So, und dann musst du jetzt mal gucken, dir die Meldungen bei Ford in Köln, was gerade im Süden der Republik los ist, in Stuttgart, also muss ich alles nicht erzählen.
Ja, bei uns war ja klar, wir fahren nach Hannover, gar kein Thema.
Finde ich richtig klasse. Und da machen wir eine Aktion 5:45 bis 14 Uhr, machen wir ein cooles Programm. Und das ist gerade alles in der Feinplanung. Also Kolleginnen und Kollegen und alle Menschen, die das jetzt hören, erkundigt euch, wie ihr da mitfahren könnt. Es ist absolut wichtig, der Politik zu zeigen, es geht wirklich um alles, aber es auch den Arbeitgebern zu zeigen, weil dass die sich zum Teil einen schlanken Fuß machen und wie die sich einen schlanken Fuß machen, geht auch nicht. Ja, es ist jetzt gerade mal ein bisschen schwierig, aber verdammt, wir sind mit unserer Mitbestimmung durch ganz andere Phasen schon durchgekommen und wir haben irgendwie immer zusammen eine Lösung gefunden, wie jetzt gerade in der Tarifrunde unter deiner und Horst Otts Führung den guten Piloten verhandelt. Und ich finde, dass die Arbeitgeber auch am Zug sind.
Ja, das macht auch viele Kollegen echt auch sauer, weil die sagen, guck mal, ne, wir gehen in Kurzarbeit, wir machen mehr Arbeit, wir kommen am Samstag, Sonntag. Wenn es irgendwie notwendig ist, stehen wir unseren Mann, unsere Frau. Und jetzt, wo es um Zukunftsinvestitionen geht, wo es um auch eine schwierige wirtschaftliche Situation ist, da diskutieren zu viele Arbeitgeber, ja, dann gehen wir ins Ausland. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo du zu Recht sagst, Politik. Ja, aber Entschuldigung, es gibt auch Managerinnen und Manager und die entscheiden eben auch für die einzelnen Unternehmen und die dürfen wir da nicht aus der Verantwortung lassen. Und die müssen eben auch zu ihrer Belegschaft stehen und wenn man es gemeinsam macht, ist da viel Chance. Du hast es ja auch beschrieben. Also kurzum, wer mit der IG Metall was machen will, der kann aktiv sein für eine gute Bundestagswahl. Und der zweite Punkt ist, dann zu mobilisieren, am 15. März ein klares Signal zu geben, egal wer regiert, es geht nur mit den Menschen und wir brauchen eine Zukunft für die Kolleginnen und Kollegen in unseren Branchen.
Exakt, wir sind die größte Pro-Demokratie- und Pro-Industriebewegung, die wir im Moment in Deutschland haben. Von daher bitte alle raus auf die Straße und auf die Marktplätze am 15.3.
Das sagt Christiane Benner, die erste Vorsitzende der IG Metall. Wir sagen danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du in unseren Podcast gekommen bist und dass du uns hier im Norden auch besucht hast. Bist ja immer wieder hier, aber das erste Mal im Podcast. Ich gehe davon aus, war nicht das letzte Mal. Und wer Christiane Benner nicht nur im Podcast hören will, der kann direkt in Hannover sie ja dann auch live reden hören, weil sie wird dort neben anderen Kolleginnen und Kollegen auch da sein. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und munter. Bis zur nächsten Folge. Wir sagen danke. Tschüss, bis bald.
Ciao.